Herzlich willkommen zu einer kleinen Zwischenepisode, zu einer Filmbesprechung heute. Wir waren im Kino, haben Ghost in the Shell gesehen, aka Roboflop, und um diesen Film zu besprechen, ihr wisst ja, wir sind große bis sehr große Ghost in the Shell Fans, habe ich mir den sehr viel größeren Ghost in the Shell Fan heute ins Boot geholt, nämlich den Andreas. Hallo.
Ja, hallo Maurice. Du hast ja quasi jetzt schon in deiner Vorbesprechung so ein bisschen ein Fazit vorweggegriffen. Aber gut, okay. Ich denke, wir werden es trotzdem hoffentlich schaffen, unterhaltsam rüberzubringen, was an dem Film geklappt hat oder auch nicht geklappt hat. Und ja, man muss dazu sagen, der Kai ist jetzt nicht dabei, aber der Kai wäre jetzt grundsätzlich die Stimme. Vielleicht lässt er uns ja einen Kommentar da. Kai wäre jetzt auf jeden Fall die Stimme, die sagen würde, der Film ist gut, mehr will ich dazu nicht sagen, und ja. Bei uns mag es sein, dass wir vielleicht ein bisschen gegenhalten.
Ja.
Aber fangen wir vorne an. Ghost in the Shell.
Vorne an. Als der Film angekündigt wurde und sie die ersten Bilder und Trailer gezeigt wurden, was waren da deine Gedanken?
Was waren meine ersten Gedanken? Ich habe die Trailer gesehen und die Trailer haben ja natürlich sehr bewusst versucht, die, sag ich mal, bekannten Szenen aus dem originalen Anime dann halt einzubauen. Und man konnte so den Eindruck gewinnen, es sei im Endeffekt eine 1:1 Nacherzählung dann halt von dem ursprünglichen Anime, nur dann halt quasi mit realen Schauspielern. Da war ja vor dir, meine ich, wenn ich mich recht erinnere, auch eine der ersten Aussagen so, wieso brauche ich denn eigentlich nochmal exakt das Gleiche, halt nur mit realen Schauspielern, ne? Und nichtsdestotrotz fand ich, der Stil hatte schon grundsätzlich was für sich, wobei ich bei dem Trailer mir noch etwas unsicher war, was so wirklich jetzt die Effekte und sowas alles angeht. Dazu kommen wir ja gleich nochmal, aber grundsätzlich war bei mir schon so ein bisschen so als zumindest Fan der Serie und der Filme, gut, bis auf Ghost in the Shell 2, das ist immer noch so der Film, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme, aber so den ganzen Rest mag ich eigentlich sehr gern. Und so als Fan musste natürlich der Film dann auch geguckt werden. Deswegen habe ich mich dann von einigen Dingen jetzt nicht abschrecken lassen. Und ich hätte auch damit wahrscheinlich leben können, wenn es einfach nur eine 1:1 Nacherzählung wäre mit realen Schauspielern. Aber davon ab gab es ja schon, wo der Film dann angekündigt wurde, eine riesige Debatte schon alleine, was die Besetzung, also den Cast von dem Film angeht, weil wir dann auf einmal festgestellt haben, dass wir dann halt von der Schauspielerliste her dann halt eben, ja, doch erschreckend wenig Japaner haben, ne?
Ja, der Aufreger um Scarlett Johansson als Major.
Genau. Gerade natürlich die Hauptfigur, die man dann anders besetzt hat. Und ich meine, gut, in einer Welt von kompletten Cyborgs kann man natürlich sagen, ist es jetzt zwingend notwendig, dass bei einem Cyborg kann er theoretisch aussehen und wirken, wie man es möchte. Aber trotzdem, man kennt halt nun mal die Figur nun mal anders.
Wir brauchen einen Cyborg, der perfekte Soldat ist. Packen wir ihn in einen Körper der heißesten Frau auf der Welt.
Ja.
Ja, ich war dem Ganzen schon sehr kritisch gegenüber bei den ersten Trailern. Allerdings nicht, weil ich jetzt der riesen Ghost in the Shell Fan bin. Ich habe nur die beiden Filme gesehen und den ersten Manga-Band gelesen. Also ich bin jetzt nicht so in der Materie drin. Ich kann auch keine Vergleiche ziehen zu der Serie, die ich zwar hier habe, aber noch nicht geschaut habe. Ich weiß also nicht, ob sie da noch mehr geklaut haben oder sich in Anführungszeichen haben inspirieren lassen. Und meine Befürchtungen lagen weniger darin, dass der Film nicht Ghost in the Shell kapiert oder irgendwas so hochgehobenes, ja, oh, du darfst diesen Heiligen Gral nicht anfassen, sondern mehr, was du schon gesagt hast, wieso sollte ich diesen Film gucken, der mir in den Trailer nur Szenen zeigt, die ich eh schon gesehen habe und die in animiert auch besser aussehen, weil das muss ich sagen, die Computereffekte sahen in den Trailern bis zum letzten, den ich gesehen habe, so eine Woche vor Release, einfach Grütze aus. Und du hast es schon gesagt, wir müssen da später noch drauf zu sprechen kommen, aber es hat sich im finalen Produkt leider nicht viel getan zu den ersten Trailern, und sowas sollte eigentlich nicht der Fall sein in einer, ich sag mal, Big Budget Hollywood Produktion, die so viel Wert darauf legt, halt so eine Cyberpunk Zukunft uns vorzulegen. Und ja, es hat sich durch die Trailer durchgezogen, dann kam diese dumme I Am Major Kampagne noch dazu, wo einige sehr, sehr lustige Photoshop-Momente zusammengefasst wurden. Einfach mal googeln. Es ist sehr unterhaltsam. Und ja, also ich hatte nicht im Kopf, oh Gott, die ruinieren Ghost in the Shell für mich, sondern ich hatte im Kopf, wieso sollte ich das gucken? Alles, was ich davon gesehen habe, sieht aus wie ein Abklatsch vom Anime. Und ja, die Befürchtungen haben sich nicht ganz getroffen, aber sie sind dafür in andere Ausfahrten, sag ich mal, gegangen, auf dieser langen Autobahn, die sich Ghost in the Shell 2017 schimpft. Und ja, ich war dann letzte Woche Donnerstag im Kino. Wann warst du? Ich glaube, du warst auch nur ein, zwei Tage vor mir da.
Ja, an dem Mittwoch im Endeffekt, ja.
Okay. Und hätte ich an demselben Tag nicht Power Rangers geguckt, ich glaube, ich hätte mich in eine Gefängniszelle gestellt und dann Ahang.
Oh Gott.
Das ist ein Zitat aus dem Film hier. Ich erkläre das später noch, aber natürlich ist das eine maßlose Übertreibung. Als ich aus dem Film gegangen war, war ich nicht sauer oder so. Ich dachte einfach nur, wow. Ah, der Film ist super kurz. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass er so kurz ist. Power Rangers ging länger. Und ich habe einfach nichts gefühlt. Film hat mich komplett kalt gelassen, als ich aus dem Kino gegangen bin.
Ja, bei mir war es eher so diese Enttäuschung oder dieses Traurige, dass ich dann halt eben vieles von dem, was man dann halt dann liebgewonnen hat, in den ganzen vorangegangenen Filmen und Serien, dass dann halt so viel dann jetzt halt umgeändert, abgeändert und komplett über den Haufen geworfen wurde. Ich meine, ich habe ja nichts dagegen, dass sie dann sagen, okay, wir versuchen das dann für diesen einen Kinofilm erstmal runterzubrechen und eine simplere, einfache Geschichte zu stricken, das klar verständlich zu machen. Das finde ich ja grundsätzlich in Ordnung, dafür habe ich auch Verständnis. Ich meine, die müssen es ja nicht direkt darauf anlegen, dass sie sagen, wir machen jetzt eine Geschichte, die wir dann auf, keine Ahnung, 5 Teile auslegen oder so. Ich meine, das wäre natürlich auch ein Riesenrisiko, und von daher ist es dann alles in Ordnung, dass man halt sagt, wir brechen das erstmal runter. Aber trotzdem hätte ich mir dann schon alleine etwas mehr Charaktertreue gewünscht, denn gerade auch was die Hauptcharaktere angeht, haben sie doch sich einige Freiheiten rausgenommen, die Charaktere beziehungsweise den Hintergrund der Charaktere komplett abzuändern, was dann jetzt halt Major angeht, aber auch Bateau und so weiter. Also das hatte mich ja auch sowieso schon irritiert, dass man in den Trailern ja schon sehen konnte, dass er in dem Film ja auch mit seinen normalen Augen noch zu sehen ist. Schon alleine das hatte mich so ein bisschen gewundert. Dann dachte ich mir, okay, sind das jetzt irgendwie Flashbacks? Aber nein, es passiert tatsächlich erst im Film, diese Umwandlung. Und das zeigt ja schon so, okay, scheinbar haben sie den Hintergrund da komplett über den Haufen geworfen von dem Charakter. Und ja, bei Major ist das natürlich dann, finde ich, eigentlich umso gravierender. Aber nun gut. Das war eher so diese Enttäuschung, dieses Traurige an und für sich. Ich sag mal, ich hatte vielleicht dann das Glück, dass ich den Film dann in 3D gesehen hatte. Ich war gar nicht so enttäuscht von der Optik. Das war ja bei dir jetzt ein bisschen anders. Du hast ja gesagt, das war total negativ dir aufgefallen, was dann halt so Effekte angeht.
Ja, ich fand, 3D retuschiert ganz gut, wenn die Effekte scheiße aussehen, habe ich das Gefühl. Weil,
ja, vor allen Dingen, es ist natürlich auch deutlich dunkler, ne? Vielleicht auch schon alleine durchs Licht wird da nochmal einiges gerettet, weil durch das 3D hast du natürlich das alles extrem verdunkelt und sieht man vielleicht auch manche Sachen nicht. Und was ich ganz interessant fand, wo ich nicht so richtig weiß, ist das jetzt gut oder schlecht, das hat schon einen sehr eigenen Stil, dieser Film. Also ein Stil, der auch komplett anders ist, als man ihn halt aus der Vorlage kennt. Auch schon alleine, wenn du dann halt ich sag jetzt einfach mal, diese böse Firma siehst mit ihren Leuten, die dann halt diese Masken tragen und so weiter, wo so eine Stilistik irgendwie geschaffen wird, die ich jetzt so eigentlich von der Vorlage her nicht kenne. die aber so im Film eigentlich ganz cool rüberkam. Aber wie gesagt, so was Eigenes ist, wo ich nicht so richtig weiß, finde ich das jetzt gut, finde ich das jetzt schlecht, kann ich nur neutral sagen, ist interessant gewesen auf jeden Fall. Und auf jeden Fall mutig, vielleicht auch so einen eigenen Stil zu finden. Aber wie gesagt, also das, was mir so am sauersten aufgestoßen ist, dass sie dann halt gerade Charaktere so abgeändert haben, was deren Hintergrund angeht. Und was ich nicht so ganz verstehen kann, ist, dass sie in dem Film sich eine neue Geschichte überlegt haben, die aber gleichzeitig versucht haben, mit den bekannten Szenen aus dem Original-Anime zu kombinieren, was für mich doch sehr, sehr seltsam wirkte.
Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Alle Kritikpunkte, die du gerade aufgezählt hast, wären auch meine. Plus halt, ich habe den Film in 2D, wie gesagt, gesehen, dass der Film ziemlich billig aussieht. Stilistisch will ich noch zu was sagen. Ich finde, dass der Film auch hier irgendwie eine eigene Identität vermissen lässt. Ich habe da zu viel Blade Runner im Film gesehen, anstatt irgendwie einfach ein modernes japanisches Großstädtchen, sag ich mal, wo halt zwar diese Neonfassaden existieren, auch halt in unserer Wirklichkeit, aber das dann halt so durch Hologramme und so weiter und fliegende Werbebanner und so weiter und so fort verstärkt wird. Stattdessen hast du halt wirklich so Blade Runner-mäßig riesengroße Menschenhologramme und Werbeplakaten an Häusern. Und es ist ein bisschen schade, dass da ein bisschen zu weit sich aus dem Fenster gelehnt wurde, aber auch nicht in dem Sinne, dass ich jetzt sagen würde, oh Gott, das war schlecht oder irgendwas. Es war nur zu Blade Runner-mäßig. Ich glaube, jemand, der Blade Runner nicht gesehen hat und Ghost in the Shell schaut, weshalb auch immer, dem wird das nicht auffallen.
So ein Punkt, der mich ja immer bei Ghost in the Shell fasziniert hat, ist ja eigentlich jetzt auf den Anime bezogen, dass er so eigentlich geerdet wirkt. Also trotz, dass es halt eben diese ganzen Sci-Fi-Sachen gibt und Menschen, die sich zu Teil- oder kompletten Cyborgs ummodifizieren lassen und diese ganze Sache mit dem, dass du dann Leute sogar hacken kannst und so weiter. Trotz dieser ganzen Möglichkeiten und dieser ganzen fortschrittlichen Technik, finde ich, hat der Anime immer geschafft, das so zu präsentieren, dass es immer den Eindruck erweckte, das ist wirklich eine realistische Darstellung unserer Zukunft. So kann man sich das tatsächlich von dem jetzigen Stand an vorstellen, wie es mal ist. Und da könnten wir auch hinkommen. Und jetzt der Film, finde ich, gerade mit dieser übertriebenen Darstellung, mit diesem haushohen Hologrammen, finde ich, übertreibt das ein bisschen. Also das wäre eine Zukunft, die ich mir so direkt erstmal nicht vorstellen könnte. Aber wie gesagt, da hat er so ein bisschen eine eigene Stilistik geschaffen, finde ich jetzt nicht schlecht, aber mir gefällt dann im Endeffekt dann das etwas Reduziertere eigentlich besser.
Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass der Film sich zu sehr an die erste Hälfte des Original-Animes orientiert, weil er fast komplett in den Slums spielt. Und selbst wenn du mal eine Hochhausfassade hast, sieht die düster und grau aus. Und das ist, wie gesagt, eher die erste Hälfte des Anime-Films. Und später hast du dann halt wirklich die modernen Hochhausschluchten, die ein bisschen sauberer aussehen, halt auch das Geschäftsviertel darstellen und so weiter und so fort, was hier weniger der Fall ist. Das einzige schönes Set, sage ich mal, ist am Ende, wo dann der Bösewicht erschossen wird. Das ist so ein kleiner Park auf dem Dach und da ist in der Mitte so ein rechteckiger Teich drauf. Und das ist so das einzige Mal, wo du das Gefühl hast, oh, hier könnte die obere Klasse sich mal einen gemütlichen Abend machen. Und der Rest des Films ist halt trotz der vielen Neonlichter aus irgendeinem Grund ziemlich grau und trist. Was aber auch zur Story passt, muss man dann ja doch schon sagen. Denn storymäßig sieht das Ganze so aus, dass Scarlett Johansson die erste Transplantation eines Hirns ist in einen kompletten Cyborg-Körper und dass das auch das erste Mal gelungen ist. Also es ist nicht das erste Mal, dass es passiert ist, sondern das erste Mal, dass es gelungen ist. Und die Firma, die diesen Cyborg hergestellt hat, Hanka Robotics, ich musste mir das rausschreiben, sagt sofort bei ihrer, in Anführungszeichen, Geburt, yo, Sektion 9, das ist irgendwas, muss man Anime-Fan sein, um zu wissen, was Sektion 9 ist. sie ist bei Sektion 9 unsere Waffe, ja. Also sie ist, wir sehen sie nicht als Mensch, sie ist eine Waffe. Wir wollen sie dort eingesetzt sehen. Und im Verlauf stellt sich heraus, dass die Vergangenheit ihres ursprünglichen Menschen ihr vorgegaukelt wurde. Und sie versucht jetzt nach und nach im Film herauszufinden, wer sie wirklich ist. Und ja, das ist so die ganz, ganz, ganz grobe Rahmenhandlung,
ja,
von Ghost in the Shell.
Und da natürlich der Punkt, wo dann halt extrem reduziert wurde, weil in der Vorlage, ich meine, da ist sie schon wirklich als Kind, wurde ihr kompletter Körper ausgetauscht. Und sie hat dann auch dementsprechend viele Stationen durchlaufen, bis sie irgendwann zur Sektion 9 kam. Also das war nicht direkt ihr erster Stop, sage ich mal. Aber das haben sie dann doch sehr reduziert, eben darauf, dass sie dann halt einfach erschaffen wurde und direkt so, ja, du kommst jetzt zur Sektion 9 und fertig. Und das andere ist halt, wo ich auch erstmal ins Grübeln kam, so, Moment mal, warum soll sie denn die Erste sein, bei der das geklappt hat mit der Transplantation? Also wurde das auch im Anime etwas anders dargestellt, dass sie da lange nicht die Erste war. Ich meine, sie ist weit entwickelt, vielleicht auch weiter als viele andere, aber ja, das irgendwie im Film wird das so dargestellt, so dass, wie gesagt, sie dann halt die einzigste dieser Art ist, aber nun gut, okay. Muss man halt in der Filmlogik dann so mitleben.
Ja, mit dem Punkt an sich kann ich leben, aber dass sie dann direkt als Waffe eingesetzt wird, kann ich nicht verstehen. Weil du musst dir doch vorstellen, du hast diesen Durchbruch geschafft, ja, endlich ein Hirn in einen kompletten Cyborg-Körper transplantiert. Und dein erster Gedanke ist nicht, dann Tests zu machen, dass das auch zukünftig funktioniert, ja, zu gucken, weshalb ist dieser Körper mit dem Hirn kompatibel, sondern zu sagen, jo, wir machen daraus eine Waffe.
Und vor allen Dingen,
das Projekt.
Vor allen Dingen direkt zu sagen, wie gesagt, in der Vorlage ist es ja auch nicht so, dass sie direkt bei Sektion 9 landet. Die sagen ja im Endeffekt, die entwickeln dann die Waffe und wissen darum, was für tolle Möglichkeiten man damit vielleicht hat, aber sagen dann auch direkt, wir geben direkt unsere beste Errungenschaft einfach jemand anderen in die Hände und sagen, die sollen sich drum kümmern, also behalten das nicht für sich, was dann auch schon mal so ein Punkt ist, die geben damit ja Kontrolle darüber ab, was auch so ein bisschen komisch wirkt. Das wirkt irgendwie nicht so logisch.
Ja, und gleich am Anfang des Films die zwei ganz großen Kopfschüttelmomente des Intros. Erstmal bekommen wir die Geburt eines Cyborgs zu sehen, 1:1 mit Kamerawinkeln und Schnitten wie aus dem Anime, nur halt in schrecklichem CG. Was sich total sticht mit den echten Charakteren. Also, das ist die Szene, wo das mit am schlimmsten aussieht, neben dem letzten Kampf. Weil das so heraussticht, weil das so fake aussieht. Das ist so eine gute PS3-Cutscene. Und dann wird daraus auf einmal Scarlett Johansson, was sehr komisch ist.
Und dann was da schade ist natürlich für Fans, dass man nicht den Original-Soundtrack verwendet hat. Weil gerade für die ganzen Anfangsszenen wäre das halt doch umso geiler gewesen, so fürs Fanherz, wenn man schon so bewusst versucht, diese ikonische Anfangsszene einzusetzen, dann hätte ich es gut gefunden, wenn man halt auch wirklich den Original-Soundtrack verwendet, weil der halt einfach bombastisch ist. Also,
willst du die Dubstep-Version wirklich da drüber laufen lassen haben? Die lief ja in den Credits und das war schlimm
genug.
Ja,
aber die Credits-Version war ja nur eine Anlehnung an das Originale, was sie dann auch noch schrecklich abgeändert haben. Also ich meine wirklich das, was im Original-Anime drin war. Nicht das, was sie in den Credits da auch noch draus gemacht haben, wo ich mir dachte, oh nee, müssen sie wirklich dann das auch noch so verhuddeln?
Das bekommt ihr übrigens hier in dieser Folge zu hören. Das Dubstep Ghost in the Shell Theme. Ja, und dann einer der ersten Sätze, wo du merkst, dass der Film sein Publikum nicht ernst nimmt. Ich habe nur das englische Zitat hier, ich muss das frei übersetzen, tut mir leid. Aber einer der ersten 3 bis 5 Sätze, die dann von Dr. Uele gesagt wird, die für die Geburt des Cyborgs Major verantwortlich ist, erklärt ihr halt, du warst auf einem Flüchtlingsschiff und es ist gesunken, wir haben dich retten können, aber dein Körper war total beschädigt und so weiter und so fort. Und dann erklärt sie, du hast eine Seele, einen Ghost, und wir haben dich in einen mechanischen Körper gesteckt, eine Shell. Und wie da noch nicht klar ist, dass es der dümmste Film des Jahres ist.
Ja, das ist schon witzig, dass die in den ersten Minuten erstmal erklären müssen, was der Titel bedeutet. Ich habe
ehrlich darauf gewartet, dass sie sagt, praktisch ein Ghost in the Shell. Ich habe ehrlich darauf gehofft, dass sie das sagt, aber es ist leider nicht passiert.
Da fühlt man sich doch als Zuschauer so richtig irgendwie für dumm verkauft, oder?
Ja.
Das ist so dieser Moment, wo man sich denkt, so, okay, die gehen davon aus, dass ich so überhaupt gar keine Ahnung habe, was dann das überhaupt bedeuten könnte.
Ich hätte die Erklärung an sich nicht schlimm gefunden, wenn sie am Ende des Films passiert wäre.
Ja, oder dass man zwischendurch dann vielleicht irgendwie in einem passenden Kontext so ein bisschen was sagt. Oder ich meine, zum Beispiel, die haben ja auch die Szene eingebaut, wie Major dann tauchen geht und dann auf das Schiff kommt. Da hätte man eine schöne kleine Sequenz draus bauen können, wie sie dann halt eben sagt, wie dann halt eben ihr Ghost, also quasi ihre Seele, dann ab und zu ihr spricht und so weiter. Da hätte man das irgendwie ein bisschen einbauen können, ein bisschen verschnörkelt passend sagen können, dass man auf die Idee kommt, jetzt verstehe ich, was der Titel heißt. Aber irgendwie so direkt in der ersten Minute zu sagen, so, okay, das ist so und so und so und deswegen heißt das so, ja.
das ist das größte Problem, dass der Film halt in den ersten Minuten wirklich, dass das eine der ersten Dialogzeilen des 90-Minuten-Films ist.
Alleine diese Vorstellung, stell dir mal vor, du bist jetzt die Person, die da liegt, ne, und du wirst gerade dann halt aufgeweckt und bist jetzt der Cyborg und du kriegst das als erstes zu hören. Und ich so, was?
Könnt ihr nicht deutsche Begriffe verwenden? Wie so genau. Ghost und Shell? Ja, der Film ist generell sehr schizophren, was seine Herkunft angeht. Wir haben gerade gesagt, okay, Ghost und Shell, das sind englische Begriffe, kann ich damit leben, wenn das medizinische Fachsprache, sagen sie, okay, wir müssen das international halten, dass es jeder versteht auf dem Planeten. Okay, kann ich mitleben. Aber dann spielt das scheinbar in Japan. Alle sprechen Englisch und du kannst ja sagen, okay, es ist ja normal, wenn ich einen Film schaue, der in China spielt, ist ja auch immer alles übersetzt. Aber dann hast du Aramaki, gespielt von B. Takeshi, der als einzige Person in dem gesamten Film Japanisch spricht. Und da bricht sofort wieder die Immersion und du fragst dich, Moment, spricht jetzt jeder in Japan Englisch? Und Japanisch ist so die letzte verlorene Kunst oder was ist hier los?
Ja, also das ist so ein Ding, wo man sich echt an den Kopf packen muss und so fragen muss, so, was soll das denn für eine Entscheidung? Ich meine, es wäre überhaupt kein Problem, wenn einfach alle natürlich Englisch sprechen, weil klar, du übersetzt den Film, das ist genauso wie beim Anime, du übersetzt das natürlich und du bist es auch gewohnt entsprechend. Du kannst ja auch, wenn du darauf Wert legst, die Sachen auch immer dann in der, sag ich mal, ursprünglichen Vertonung dir anhören, aber das ist wirklich schon eine sehr komische Mischung, dann tatsächlich eine Figur zu haben, die dann wirklich Japanisch spricht und der ganze Rest spricht Englisch. Das ist sehr seltsam.
Ja, das wird auch nie aufgeklärt, weshalb ihn alle verstehen, obwohl einige, also Togusa heißt er, glaube ich, der einzige komplett menschliche Mitstreiter von Sektion 9.
Genau.
Also ich glaube, es wird so erklärt, dass er ihn zumindest versteht, weil er selber Japaner sein soll. Ist aber nicht Chinese, der schon, ist ja auch egal. Und aber jeder versteht ihn trotzdem und also es ist ein bisschen komisch gemacht. Ich wünschte, da hätte man sich in der deutschen Übersetzung mal nicht an die Originalfassung gehalten, sondern gesagt, oh Mann, das macht keinen Sinn, übersetzen wir ihn auch. Hätte ich, glaube ich, besser gefunden für den deutschen Ton.
Ja, definitiv. Aber das, muss ich sagen, ist jetzt eine Sache, die hätte ich jetzt nicht unbedingt jetzt gesagt, das ist jetzt ein mega großer Kritikpunkt, aber es ist schon halt wirklich eine Sache, wo man halt sagen muss, warum macht man sowas? Also, weil ich finde, das gewinnt dadurch einfach nichts.
Ja. Ja, und das reißt halt einfach nur mehr raus, weil du weißt, das spielt in Japan. Es ist halt einfach komisch vom Worldbuilding her, sag ich mal. Die Action, es ist weniger, als ich gedacht habe, muss ich gestehen. Der Film ist, wie gesagt, ziemlich kurz und für die 90 Minuten, die er geht, hat ein Pacing, das gut genug ist, dass man sich nicht langweilt. Aber es ist nicht das Actionfest, für das es verkauft wurde, aber man darf halt auch keine Dialoge erwarten, wie aus dem Ursprungsmaterial. Es gibt ein paar etwas längere Dialogszenen, aber die werden dann halt auch mal auch wieder mit ein bisschen Action-Einsatz, irgendwie einem Fluchtversuch oder irgendwas. Ein bisschen aufgepeppt, aber damit kann man leben. Ich habe Schlimmeres erwartet im Action, vom Action-Gehalt her.
Ja, ich finde, die Action ist okay, aber sie ist jetzt auch, man hat das nicht versucht, extrem in die Länge zu ziehen. Also wenn es einen Schusswechsel gibt, dann ist es auch sehr schnell so, ein Typ kriegt eine Kugel ab, ist weg und es sind nicht unendlich lange Szenen, wo einfach nur hin und her geschossen wird und keiner trifft irgendjemanden. Also sie sind eigentlich schon recht kurzweilig. Also wenn die Action losgeht und da sind 4, 5 Leute, die dann über den Haufen geballert werden, dann ist danach auch dann wieder gut und das ist dann halt relativ schnell abgearbeitet. Die einzige Szene, die ein bisschen länger ist und kennen Fans ja dann oder auch Leute, die dann halt den Original-Anime gesehen haben. Es gibt ja am Ende diesen Kampf gegen diesen großen Kampfpanzer, der zieht sich ein bisschen länger, wobei auch nicht so lange gefühlt, wie es eigentlich im Original war. Im Original habe ich das Gefühl, dass die Szene sogar ein bisschen länger ist, aber ich könnte mich da auch täuschen.
Ja, ich würde sagen, im Film ist die Szene sogar ziemlich kurz. Also 5 Minuten, kaum länger, während im Original das gute 10 Minuten geht, mindestens. Ja, ich überlege, ob ich was Allgemeines noch sagen kann. Also ein paar Dinge, die mir noch auf der Zunge liegen, sind alles Spoiler.
Ja, du hast eben zu Anfang, deswegen war ich noch überlegen, ob wir da nicht generell vom Anfang nochmal eine Spoilerwarnung rausgeben, weil du hast ja eigentlich im Prinzip schon was vom Ende hin verraten, vorhin.
Wirklich?
Hm? Du sagtest doch vorhin, dass dann der letzte Gegner noch erschossen wird.
Ja, ich sag dir nicht wer.
Ja, ich wollte es nur sagen.
Ich sagte,
da
steht jemand auf dem Dach, was ziemlich schön aussieht, wo jemand erschossen wird. Und das ist alles.
Da kann sich ja jetzt jeder schon so seine Gedanken machen. So, okay, wer könnte damit gemeint sein? Was könnte da abgehen? Nee, okay. Sonst, was haben wir noch an allgemeinen Sachen? Ja, das ist eine gute Frage.
Ja, also ich muss noch auf die Effekte zu sprechen kommen, weil das ist wirklich das, wo es mir am meisten auf den Magen geschlagen hat. Ich hab's vorhin schon gesagt, meine Vermutung ist, weil du und Kai den in 3D gesehen habt, dass ihr das nicht bemerkt habt. Aber es ist unfassbar, wie billig der Film aussieht. Es gibt ein paar Schnitte, da fliegt die Kamera auf eine Autobahn zu und da fährt ein Auto gerade drüber. Und als wäre dieses Auto ein separates Element zu der Straße, ploppt das visuell raus und es stimmt auch nicht ganz mit dem, wie es darauf fährt. Wer den Film im Kino sehen muss oder irgendwann mal sehen will, leiht ihn euch auf Blu-ray aus. Einfach mal gucken, wie billig das aussieht. Und den Tiefpunkt der Effekt, ja, dieser Effektorgie erreicht es dann auch leider Gottes im letzten Kampf. Da gibt es einen Moment, wo dieser Spider-Tank auf den Major schießt und der Major springt dann auf so einen höher gelegten, das ist so ein kreisförmiger, höher gelegter Laufweg, sage ich mal. Und sie springt darauf. Und das so von der Animation her, ich weiß nicht, ob sie da irgendwie Frames rausgeschnitten haben, aber das sah halt sehr, sehr zagstückelt aus. Du hast nicht flüssige Animationen in diesem Sprung drinne gehabt. Und hinzu kommt halt noch, dass da ein echter Schauspieler steht vor einem ganz klaren Computereffekt, was das alles nur noch schlimmer gemacht hat. Und ich merke ja oft über CG, aber heutzutage ist sowas echt nicht mehr, muss sowas echt nicht mehr sein, dass man die Effekte sieht. Ein gut gemachter Film wie ist der Film mit den, der so Dokumentarstyle-mäßig aufgebaut war mit den Aliens? Mir fällt der Name gerade nicht ein.
Ich weiß jetzt auch gerade nicht, welchen du meinst.
Der hat danach Chappie und
District Elysium. Number 9 meinst du?
Genau. Alles, was er danach gemacht hat, die beiden Filme. Die haben Computereffekte, wo du sagen kannst, oh wow, hätte ich nicht geglaubt, dass das ein Computereffekt ist. Heutzutage wird so viel am Computer gemacht. Ich wette, wenn jemand einen Film schaut heutzutage und ihm dann im Nachhinein gesagt wird, das war alles CG, Das glaubt man nicht, weil das so gut aussieht heutzutage. Und dann kommt Ghost in the Shell daher. Auch Power Rangers hatte richtig schlechte Effekte, möchte ich anmerken. Und sieht dann halt aus wie ein PlayStation 2 Spiel. Und du fragst dich, wo sind die, was weiß ich, 100, 140 Millionen Dollar oder was auch immer der Film gekostet hat in der Produktion hingegangen. Definitiv nicht in die Effekte, weil das sah einfach billig aus. Und ich will jedem...
Naja, wahrscheinlich ist eine große Summe schon alleine in den Cast gegangen, weil man ja darauf bestanden hat, dann große bekannte Namen drin haben zu müssen. Natürlich allen voran dann halt Scarlett Johansson. Und ja, ich denke mal, das dürfte finanziell doch auch ein ganz schöner Aufwand gewesen sein.
Ja, ja. Einfach nur, um das zu bestätigen, hoffe ich, dass du und Kai einfach den Film irgendwann nochmal schaut in einer 2D-Fassung, um zu sehen, was da wirklich auf dem Bildschirm ablief, weil du hast es ja schon gesagt, mit der 3D-Brille, das Bild wird ein bisschen verdunkelt. Ich glaube, dadurch, dass du die Doppelbilder hast, ist das auch weniger einfach auszumachen, wie die Effekte tatsächlich ausschauen, weil das ist echt eine Frechheit, was die da vom den Computereffekten ja auf dem Bildschirm gebracht haben.
Ja, du kannst halt eine Menge kaschieren. Ich meine, es ist ja nicht umsonst so, mal ein anderes Beispiel hier. Und einer unserer wirklich geliebten Filme, Pacific Rim, spielt ja meistens im Dunkeln, im Regen. Und das ist ein wunderbares Setting, um dann halt eben Effekte halt, sag ich mal, wunderbar verschwinden zu lassen, wenn die dann halt ein bisschen schlechter sind oder rausstechen würden. Das merkst du dann in diesem Setting einfach nicht mehr. Und ich denke mal, dass diese 3D-Sache dann auch sich positiv dann im Endeffekt auf den Film dann ausgewirkt hat.
Ja, und bei Pacific Rim sieht man die Effekte übrigens auch. Aber halt nicht so schlimm wie...
eben, ich meine halt schon. Also man kann schon entsprechend tricksen und daran arbeiten. Ich meine, wenn du natürlich alles schön hell ausgeleuchtet und belichtet hast, ja, das merkst du sofort, solche Sachen.
Ja, ja. Das soll es aber, glaube ich, so zum Allgemeinen auch gewesen sein. Der Soundtrack war nicht so gut, die Synchro war in Ordnung. Habe ich nichts dran auszusetzen. Außer halt, wie gesagt, dass man Aramaki nicht übersetzt hat. Die Effekte waren doof und ich finde, dass man sich zu sehr auf das Ursprungsmaterial verlassen hat, was die Szenen angeht, aber bei der Story nicht genug draus gemacht hat, dass das neue Fans irgendwie zu Ghost in the Shell Fans machen könnte, oder dass ein langjähriger Ghost in the Shell Fan sagt, wow, lange habe ich gewartet, Ghost in the Shell, dieses Universum mit echten Schauspielern zu sehen, jetzt ist es endlich passiert. Ich glaube, ein echter Ghost in the Shell Fan spart sich den Film, und jeder, der nichts Großartiges mit Sci-Fi am Hut hat oder Robocop schon gesehen hat, der spart sich den Film.
Ja, ich weiß es nicht genau. Also ich meine, ich bin ja aus Interesse schon alleine hingegangen, weil ich dann halt auch als Fan wissen wollte, was machen die da draus. Und ich hätte auch so ein bisschen schon auch mir gewünscht, dass es mir halt eben gefallen würde. Ich meine, mir war schon klar, dass man da Kompromisse machen wird, aber ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn da noch eine gute Filmadaption mit realen Schauspielern bei rumkommt. Habe ich ja überhaupt nichts gegen. Das darf dann gerne das Universum bereichern, aber wie gesagt, so einige der Entscheidungen, die dort getroffen wurden, kann ich halt nicht nachvollziehen. Deswegen, ich bin jetzt einfach mal gespannt, ob man jetzt sagen wird, dass man es jetzt noch mit weiteren Teilen versuchen wird und was für eine Ausrichtung die dann nehmen werden. Ich habe jetzt leider keinen Überblick darüber, inwieweit der jetzt an den Kinokassen funktioniert hat oder nicht.
Er ist gefloppt. Großartig.
Ist schon auf jeden Fall, ja, als Flop da. Okay, alles klar. Ja gut, dann ist die Frage, ob wir da in nächster Zeit nochmal was in der Richtung von hören werden. Wahrscheinlich eher weniger.
Ja, das Problem ist, das habe ich schon bei den Trailern, wie gesagt, ausmachen können, dass er sich zu sehr darauf verlässt, Szenen aus allen anderen Ghost in the Shell Medien zu adaptieren. Und das kannst du in einer Adaption machen, so die Schlüsselszene zu kopieren, ja. Kannst sagen, in Akira gibt es ja diese geile Motorradjagd, und dann gibt es den Moment, wo Kaneda mit seinem roten Motorrad so praktisch bremst, sein Motorrad zur Seite schwingt und das dann von der Kamera aus nach hinten fährt. So einen Shot kannst du adaptieren, aber du kannst nicht sagen, ich adaptiere alle möglichen Szenen und versuche daraus einen Film zu stricken, der irgendwo Sinn macht. Und das ist das große Problem mit Ghost in the Shell. Das ist einfach so viele... Es ist der Leatherface der Filmindustrie. Es trägt einfach so viel Haut von anderen Medien, aber hat selbst keine Seele. Das ist das große Problem des Films.
Na gut, wollen wir dann vielleicht noch mal ein bisschen ins Detail gehen?
Gerne, gerne.
Dann weil, alle. Gerade dann wird dann auch einige unserer Kritik dann, denke ich, etwas klarer, wenn wir wirklich mal zerlegen können, warum dieses oder jenes dann entsprechend nicht so funktioniert hat.
Ja, alle, die den Film noch nicht gesehen haben und tatsächlich noch vorhaben, ihn zu gucken, am besten ab hier abschalten. Und ja, dann würde ich sagen, was ist das Erste, was dir spontan einfällt, was spoilermäßig ist, wenn du an Ghost in the Shell 2017 denkst?
Ich meine, wir haben ja schon, weil wir über den Anfang des Films gesprochen haben, ja schon über die Sachen gesprochen, halt, was jetzt den Major angeht und was da so die ersten Sachen sind, die uns da negativ aufgefallen sind. Andere Sachen sind halt, wie gesagt, sie haben zum Beispiel die Szene eingebaut mit den beiden Müllwagenfahrern. Und in dem Original-Anime macht das schon Sinn, wie das dann da abläuft, wie die dann gehackt werden und dann quasi einen weiteren Hack dann durchführen für den Puppet Master und wie das dann gemacht wird und wie das mit den falschen Erinnerungen ist und so weiter. Das macht in dem Kontext schon irgendwie Sinn, aber sie haben versucht dann irgendwie diese beiden Müllwagenfahrer dann auch in einem Film einzubauen. Die werden dann auch gehackt und machen ja dann diesen quasi Anschlag dann hier auf Dr. Uele und versuchen sie dann halt zur Strecke zu bringen. Aber in diesem Kontext macht es irgendwie für mich dann keinen Sinn mehr, dass es dann zu dieser Szene kommt, wie dann der eine Müllwagenfahrer am Ende dann auch gegenüber dem Major steht und wie das dann rauskommt mit den falschen Erinnerungen und sowas. Es macht irgendwie in diesem ganzen Kontext keinen Sinn, dass sich dann der Kuse dann diese Mühe macht, überhaupt dann sowas zu generieren wie falsche Erinnerungen. Warum? Wieso? Weshalb macht er das? Das macht, finde ich, für den Film keinen logischen, es gibt keinen logischen Zusammenhang. Warum macht er das? Er hätte
Sag du zuerst.
Also ja, weil da hätte es für mich gepasst, einfach Brute Force, er hackt ihn, versucht diesen Anschlag zu machen, das klappt nicht und dann legt er vielleicht sogar den halt direkt lahm, seinen gehackten Typen da. Aber irgendwie, ja, ich weiß nicht, das machte einfach so in dem Film keinen Sinn mehr, diese ganze Szene.
Ja, im Original will sich dieser Müllwagenfahrer ein bisschen Geld dazu verdienen und merkt aber dabei nicht, dass er gehackt wird, ihm falsche Erinnerungen gepflanzt werden und so weiter und so fort. Und er hat halt immer diese Telefonkarten, weshalb er mal kurz telefonieren muss, wenn sie immer wieder in einen Stopp kommen. Hier ist das so, die sitzen im Wagen, essen Nudeln aus so einer Plastiktüte, die man benutzt, ja, um Zeugs einzufrieren. Und sprechen halt auch wie im Anime über seine Tochter, dass die irgendwie Klavierunterricht nehmen sollte, weil das doch besser wäre und so weiter und so fort. Und der große Twist war im Anime, dass er seinem Kollegen ein Bild zeigt, der einfach nickt, aber halt nicht sieht, was auf dem Bild drauf ist. Hier ist das so, er sagt halt, ja, meine Tochter soll doch Klavier lernen und so weiter. Auf einmal werden die gehackt und aus irgendeinem Grund haben die plötzlich so einen Tarnanzug an und Waffen in ihrem Müllwagen. Woher die haben, weiß ich nicht. Versuchen halt diesen Anschlag und auf einmal bist du dann halt in dieser Gefängniszelle, die absolut keinen Sinn macht, weil sich der Typ darin erhängen kann und ich glaube nicht, dass Polizei so funktioniert, dass sie dir ein Messer hinlegen und dann mal kurz rausgehen, dass sich jemand das Leben nehmen könnte oder so, ja. Und auf einmal ist dieser Plot mit seiner Tochter wieder drin. Und das wird nie richtig aufgegriffen, weil er dir ja nie irgendwas zeigt, sondern das nur mal kurz erwähnt. Und du hast wirklich nur das Gefühl, die haben die Szene gesehen, gesagt, wow, die wollen wir auch haben. Und ja, dann ist das alles zustande gekommen, damit man eine fette Action-Szene hat.
Ja, also die Sache ist ja, was sie hier ja komplett in dem Film nicht gemacht haben, in dem Anime ist es ja wirklich so und später dann auch in der Serie, dass man einen sehr starken, sag ich mal, auch philosophischen Einschlag hat, dass man auch immer wieder solche Fragen aufwirft wie, was ist Maschine, was ist Mensch, wo ist die genaue Grenze, ab wann ist eine künstliche Intelligenz oder eine Intelligenz, die dann sogar aus einem Programm einfach im Netz sich draus entwickelt hat, ab wann kann so eine Intelligenz dann auch als Wesen angesehen werden und so weiter. Und mit solchen Thematiken beschäftigt sich ja dann auch der Anime und dann auch eben mit solchen Sachen wie Problematiken mit, dass wir uns definieren oder dass uns selbst natürlich, was uns ausmacht, die Erinnerungen sind, die man aber dann mittlerweile in dieser Zukunftsvision dann halt entsprechend auch hacken und verändern kann und Das sind alles solche interessanten, spannenden Themen, die sich dann der Anime zuwendet. Und im Film wird es eigentlich gar nicht gemacht. Aber dann bauen sie diese eine Szene ein, weil sie halt irgendwie sagen, das ist cool, das wollen die Fans. Aber es macht in diesem Filmkontext überhaupt gar keinen Sinn, weil darauf ja nicht wirklich eingegangen wird oder das Thema gar nicht behandelt wird. Das ist so,
ja, warum? Ich hätte nichts dagegen, wenn das einfach ein dummer amerikanischer Actionfilm geworden wäre. Ja, dann hätten sie wenigstens was Eigenes draus gemacht.
Ja.
Da bin ich auch von ausgegangen letzten Endes. Aber mit dieser einen Szene versuchen sie halt diesen emotionalen Einschlag zu schaffen, ja?
Ja.
Hier, guck mal auf diesem Bild, das ist gar nicht deine Tochter, das bist du, siehst du das nicht?
Ja.
Darauf wird nicht weit eingegangen. Die Szene ist einfach nur mittendrin im Film, irgendwann passiert sie. Und sobald das durch ist, wird sowas auch nie wieder aufgegriffen in dem Ausmaß, dass man Erinnerungen manipulieren kann, so weit, dass das einen kompletten Menschen ändert.
Ja, genau. Und weißt du, in dem Anime ist das ja durchaus ein wichtiges Thema und nimmt einen dann auch sehr mit, was dann da teilweise auch gezeigt wird, was in der Zukunft dann auch an, sag ich mal, nicht nur an tollem technischen Fortschritt, der uns weiterbringt, uns erwartet, sondern auch das, was alles an negativen Punkten mitschwingt, wird dann halt eben auch sehr klar gezeigt. Und hier ist diese Szene wirklich so fehl am Platz. Also das habe ich nicht so ganz verstanden. Aber die haben eh viele Szenen eingebaut, auch die Szene, wie Major dann da am Tauchen ist und dann auf dem Boot auf dem Wasser ist, wo man sich dann auch fragt, so warum ist es in dem Film eingebaut? So in dem Anime passt es so einfach von der Stimmung her, von dem Kontext her, aber im Film ist das auch wieder so eine Szene, das passt irgendwie nicht zu diesen Charakteren, die sie da im Film aufgebaut haben.
Ja. Ich vergesse diese Tauchszene immer, weil ich sie aus dem Gedächtnis löschen will. Aber das ist die dritte Szene, die so billig aussieht. Und du musst dir vorstellen, ich saß davor halt so 2-3 Stunden vorher in Power Rangers drin. Und da gibt es eine Szene, wo die 5 Hauptfiguren in Wasser fallen und tatsächlich unter Wasser schwimmen. Und du denkst dir, wow, echte Schauspieler unter Wasser, heilige Scheiße. Und dann siehst du Ghost in the Shell. Und das ist auch wieder so eine Sequenz, die halt wirklich billig aussieht. Also ich weiß nicht, wer sowas durchgehen lässt. Diese fliegen dann so CG-Quallen schön vor der Kamera, dass man richtig sieht, dass das ein Scheißeffekt ist. Schwimmen da vorbei. Und dann siehst du CG-Major unter Wasser, wie sie wieder auftaucht. Und du denkst dir nur, wow, wie kann es sein, dass Power Rangers bessere Effekte hat als Ghost in the Shell? Das ist irgendwie, das widerspricht sich doch schon von den Titeln her. Und Es ist der helle Wahnsinn, ja. Im Anime ist das ja so, weil sie sich da sehr lebendig fühlt und diese Enge und Bedrücktheit spürt. Den Dialog an sich haben sie auch drin, aber das bringt halt nichts, wenn Scarlett Johansson den ganzen Film über, das hätte ich vorhin schon erwähnen sollen, absolut kacke spielt. Manchmal, ich glaube, der Film hatte, also rein vom Gefühl hatte der Film, glaube ich, 2 Regisseure mindestens, weil manchmal spielt sie richtig steif und robotisch, ja, dann verzieht sie auch keine Miene, zum Beispiel, wenn sie Dr. Urle so zum Ende des Films hin aufsucht, um die Wahrheit rauszufinden, dann steht sie total komisch gebeugt über ihr, ja, so mit den Händen schön nah am Körper, als wäre sie so eine Videospielfigur und hat diesen ganz steifen Blick an ihrem Gesicht. Und du sagst ja, okay, kann ich mit leben, weil das ist ja der erste Cyborg, der so funktioniert, wie wir es vorhin erklärt haben.
Mhm.
Aber dann gibt es immer wieder Szenen, wo sie rumlacht und so weiter und so fort. Und du denkst dir, wenn sie rumlachen kann, wieso kann sie denn auch nicht einen wütenden Gesichtsausdruck zeigen? Wieso kann sie denn nicht mal sauer sein? Und dann gibt es halt immer wieder die Szenen, wo sie emotional ist und die Szenen, wo sie komplett robotisch und steif ist. Und dann läuft sie halt auch manchmal so bescheuert rum, dass du dir denkst, wer hat gesagt, dass das okay ist? Wer hat gesagt, dass das in Ordnung ist? Weil das sieht, du verstehst die Intention, dass das halt aussehen soll, als wäre sie nicht ein echter Mensch, sondern ein Cyborg. Aber das sieht in dem Sinne einfach nur lächerlich aus. Und ich verstehe da nicht, wie das jemand durchwinken konnte, weil das sieht einfach nur lächerlich aus.
Mhm. Ja, du hast jetzt auch nicht den Eindruck, dass sie irgendwie eine Form von, ich sag mal, Entwicklung in dem Film wirklich durchmachen würde. Also, dass man jetzt irgendwie sehen würde, sie fängt so an und läuft jetzt auf dem Punkt zu. Also irgendwie, weiß ich auch nicht. Und ein anderer Punkt, wo ich auch nicht so richtig weiß, ob ich darüber glücklich sein soll, dass sie tatsächlich ja sogar eingebaut haben, dass sie ihre Mutter trifft. Also die leibliche Mutter dann halt.
Ich hab so hart mit den Augen gerollt, als sie zu dieser Adresse geht, die sie ja von ULE bekommen hat.
Ja.
Dann geht sie da rein, besucht sie. Und dann sagt sie, ich hatte eine Tochter. Sie ist Motoko. Und da habe ich so hart mit den Augen gerollt. Das hat schon fast wehgetan, ja. Weil ich genau wusste, worauf das hinausläuft.
Ja.
Und genau darauf läuft es hinaus. Das ist kein Geheimnis mehr zu dem Zeitpunkt, ja. Du weißt, okay, Scarlett Johansson ist ursprünglich Motoko gewesen. Ja, da, ja, da, ja, da. Macht alles keinen Sinn. Ist total bescheuert. Vor allem halt, wie gesagt, das spielt in Japan. Motoko Kusanagi war ein japanisches Mädchen und sie haben ihn in den Körper eines weißen Mädchens gepackt. Was dieses Whitewashing-Problem von Hollywood echt nur verstärkt, anstatt zu sagen, geil wäre der Twist ja gewesen, wenn es nicht wäre, ja. Dann hätte ich es geil gefunden. Aber zu sagen, ja, sie ist es.
Weißt du, ich hätte es wirklich nicht schlecht gefunden, wenn sogar mehr Wahrheit dran gewesen wäre an der Ursprungsgeschichte, dass gesagt wurde, dass das ein Flüchtlingsschiff war, ne? Ich hätte das sogar als Erklärung besser gefunden, dass man dafür dann halt sagt, so, okay, dann macht es sogar Sinn, von der Filmgeschichte her, von der Filmlogik her, dass es halt eben dann keine Japanerin ist, ne? Dann hätte ich sogar gesagt, ich kann damit leben. Ich wäre sogar mit zufrieden gewesen, weil dass wir dann zum Ende hin sagen müssen, so, nee, eigentlich ist sie Japanerin und sie hat auch dann entsprechend die japanische Mutter und heißt dann auch und weißt du, du denkst dir so, okay, jetzt hat der Film sich gerade zerstört damit.
Ja, ja.
Weißt du, vorher mit dieser falschen Hintergrundgeschichte, die war aber dann für den Film eigentlich passender und hätte ich sogar in Ordnung gefunden. Und dann machen sie es zum Ende dann wieder kaputt.
Ja, wie gesagt, der Twist wäre so viel besser, wenn sie es einfach nicht wäre. Wenn sie einfach nicht Motoko Kusanagi wäre, sondern das einfach nur der Wink an die Fans wäre, anstatt halt dieser vor den Zaunpfahl.
Ja, von mir aus hätten sie einfach sagen können, dass es halt diese Motoko gab, aber dass das eine der ersten Versuche war und dass das nicht geklappt hat oder sowas, ne?
Ja, oder sowas, genau.
Einfach nur so als kleinen Fanservice einzubauen, gibt es, aber hier in diesem Filmuniversum, was wir uns aufbauen, ist das halt eben nie dazu gekommen. Und jetzt bist du praktisch dann unser Major und das wäre für mich in Ordnung gewesen und das wäre auch eine schöne Erklärung dafür gewesen, dann halt eben dann nicht eine Japanerin zu haben, aber so machen sie es komplett zunichte.
Ja. Ein anderer Moment direkt vom Anfang des Films, der mich sehr gestört hat, ist, dass diese Geisha-Roboter, die man ja aus den Trailern kennt, kurz bevor er sie es erschossen wird, um Hilfe ruft. Und das macht im Film gar keinen Sinn mal wieder, weil das einfach nur eine Szene übernommen ist aus Innocence. Und in Innocence ist es so, also wir müssen darüber auch spoilern, dass in diese Geisha, in diese Sexroboter halt die Ghosts von Kindern übermittelt wurden. Und diese Ghosts haben halt versucht, weil das echte Kinder waren, um Hilfe zu bitten, dass man sie rettet, weil sie in diese Geisha-Sexroboter implantiert wurden. Und da macht es Sinn. In diesem Film macht das keinen Sinn, weil der auch Oberbösewicht Kuse Hideo, ich glaube, der ist aus der Serie, deswegen kenne ich ihn nicht, diese Roboter übernommen hat, um halt Hunker Robotics von innen heraus zu zerstören. Aber es macht keinen Sinn, dass er um Hilfe ruft, weil er ja versucht, sie zu zerstören, anstatt zu sagen, rettet mich oder macht irgendwas mit mir. Er will sie einfach nur zerstören. Er hat einfach nur ein Rachemotiv und es macht keinen Sinn, dass er über diesen Roboter um Hilfe bettelt. Vor allem um den Major. Zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, dass sie auch ein kompletter Cyborg ist wie er. Und das ist einfach wieder nur so eine Szene. Oh ja, die Fans kennen doch diesen Geisha-Roboter vom Anfang aus Ghost in the Shell 2 Innocence. Und da bettelt sie um Hilfe, bauen wir das auch ein.
Ja, das ist eben dieser Punkt, ne, der immer wieder aufploppt, dass sie dann halt eben diese bekannten Szenen einbauen, die dann in dieser Filmhandlung überhaupt keinen Sinn machen. Wie das halt mit dem Müllwagenfahrer, wie das jetzt, was du gesagt hast, sind alle Szenen, wo sie dann halt eins zu eins teilweise Sachen übernehmen in diese Geschichte, was in dieser neuen Geschichte von denen dann halt keinen Sinn macht. Das passt vom Kontext her nicht, das passt in der Logik des Films nicht. Und das ist halt eben der Punkt, der dann halt, wenn du natürlich dann sogar noch die Vorlage kennst und weißt, woher das kommt, dann musst du dann erst recht mit dem Kopf schütteln und dich fragen, so, warum das überhaupt erst einbauen, wenn man noch von vornherein weiß, das passt eigentlich nicht. Das ist wirklich nur, so als Fanservice dachte man wahrscheinlich, hey, das ist cool, wenn wir es drin haben, aber es macht halt für die Filmgeschichte keinen Sinn mehr. Ich meine, wenn man jetzt die ganze Vorlage nicht kennt und nur den Film guckt, mag es sein, dass man noch so über so kleinere Sachen hinweg sehen kann. Wobei ich schon denke, dass einem schon bewusst sein müsste, dass man merkt, irgendwas passt mit der Szene aber jetzt nicht ganz. Aber gerade wenn du die Vorlage kennst, dann ist es noch umso deutlicher, dass man sich einfach in den Kopf fassen muss und sich fragt, warum hat man die Entscheidung gefällt, dass man dann unbedingt diese Szene drin haben muss. Und ja.
Ja,
ich meine, es hätte ja nichts dagegen gesprochen, halt diese Geisha-Roboter mit einzubauen. Die sind ja auch cool gemacht, von der Optik her, ne? Weil die auch so diesen, ja, wie so eine Porzellanpuppe halt wirken, ne? Ich finde, die sind optisch halt wirklich schon eine coole Sache. Hätte ich auch nichts dagegen gehabt, die dann halt mit einzubauen. Aber nicht dann halt, dass sie dann diese Aussagen machen und dass sie dann halt eben die Szene so sehr dann adaptieren, also umsetzen, aber ohne sie entsprechend anzupassen an den Film.
Ja. Wie gesagt, ich weiß nicht, was Hideo Kuse in der Anime-Serie darstellt. Ich vermute mal, dass es nicht so ist wie im Film.
Nee, eigentlich gar nicht. Also ich muss ehrlich sagen, ich war von dem Charakter erstmal so komplett baff, weil ich mir dachte so, okay, das passt eigentlich zu keinem Charakter jetzt so direkt. Ich habe als überlegt, ja, welchem Charakter das am ehesten entsprechen könnte.
Okay. Ja, das Problem des Films ist auch, dass wenn er zumindest versucht hätte, eine eigene Geschichte zu erzählen, und nicht einfach nur Robocop zu adaptieren, dass es selbst dann nicht hinhaut mit dem Mysterium, weil von Anfang an klar ist, dass der Hunker-Industry-Chef ein böser Dude ist, weil er sagt, wir wollen den Major als Waffe benutzen für Sektion 9. Und er ist von Anfang an der Bösewicht. Dieses Mysterium, was um die Figur Major aufgebaut wird, ist einfach nicht gegeben, weil das einzige Detail ist, dass man mit ihren Gedanken gespielt hat und das in diesem Fall absolut keinen Impact hat, weil alles andere um dieses Mysterium herum schon aufgedeckt war von der ersten Sekunde an. Du weißt, wer sie geschaffen hat, du weißt, zu welchem Zweck sie geschaffen wurde. Es fehlt einfach dieser Twist am Ende, dass gesagt wird, okay, sie ist Motoko Kusanagi, die versucht hat, Hunker Industries zu stürzen, und in einem verrückten Twist wurde sie von Hunker Robotics missbraucht, um halt für Hunker Robotics zu kämpfen, und dann wäre es zumindest ein Mysterium, ja, aber so ist es halt nie der Fall, weil du immer weißt von Anfang an, Hunker Robotics sind die Bad Guys.
Ja, da wird kein Mysterium rausgemacht. Ja, was schade ist, weil ich meine, gerade, okay, das wäre jetzt halt für so einen kurzen Film halt total übertrieben gewesen, aber wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Serie von Ghost in the Shell angucke, da hat man ja auch sehr in den Vordergrund gestellt, so dieses ja teilweise wirklich Detektivische, dass es da irgendwelche Anschläge, terroristische Anschläge gibt oder irgendwelche Sachen, die da passieren, und das Team ist halt wirklich darauf bedacht, erstmal Spuren zu suchen, Hintergründe zu klären, auf Mysteriensuche zu gehen und in langwierigen Verfahren erstmal rauszukriegen, wer eigentlich wirklich Hintermänner dann teilweise sind, weil das gerne solche verstrickten Konstrukte sind aus verschiedenen Abteilungen von irgendwelchen politischen Systemen, Firmen etc., bis man das erstmal gerade gebügelt hat, dass das natürlich so ein kurzer Film nicht liefern kann, ist klar, aber es ist natürlich auch schon irgendwie schade, wenn du dann direkt in den ersten Minuten gesagt bekommst, das ist der Böse, das ist der Gute und der Gute hat die und die Motivation und so ist alles, und es gibt eigentlich kein wirkliches großes Mysterium mehr, was mal aufgeklärt wird, außer halt, wie gesagt, dann diese Sache, dass dann zum Ende hin dann halt das rauskommt mit Motoko, aber naja, gut.
Ja, ich verstehe nicht mal, weshalb Kata wirklich großartig sterben musste. Nur weil er der Böse ist, was macht der? Er versucht seine Waffe, die er produziert hat, in die er sein Geld gesteckt hat, halt zu vernichten, weil sie wahnsinnig geworden ist in seinen Augen.
Da die Endszene, das war auch so eine Sache, wo ich echt sagen muss, war das wirklich notwendig? Also was du ja schon gesagt hast, wo sie in dem Raum sich nochmal gegenüberstehen, und es ist ja im Endeffekt Aramaki, der dann halt den letzten Schuss macht, und ich habe nicht verstanden, warum er ihn über den Haufen ballert. Ich meine, der erste Schuss war klar, weil er halt dann noch auf jemanden geschossen hat, der bewaffnet war und der eine Gefahr darstellte, aber danach, das war halt einfach, wie man so schön sagt, cold-blooded murder, er ballert ihn einfach über den Haufen, ohne dass es in der Szene irgendwie einen Sinn dafür gibt. Also, ich weiß nicht, so den Aramaki, den ich jetzt aus den Animes kenne, der hätte dann halt gesagt, so, okay, du wirst jetzt festgenommen und dann quetscht mir alles aus sich raus und dann kommst du in irgendein Loch und dann sehen wir dich erstmal nicht mehr wieder oder so, ne? Keine Ahnung. Aber den einfach über den Haufen zu ballern, weiß ich nicht. Also das war so eine Sache, die ist mir doch sehr sauer aufgestoßen.
Ja, typische Polizeiprozedur. Wissen wir.
Ja, ich meine, hätte er irgend so eine Gefahr in dem Moment dargestellt, hätte ich das ja verstanden, aber das war irgendwie so, ich weiß nicht, das war jetzt, keine Ahnung, ich habe die Tat in dem Moment einfach so überhaupt nicht verstanden.
Ja, und die sind ja in dem Endeffekt im Endeffekt echt nicht besser als Hanka Robotics selbst, weil die so komplett von Rache geführt sind und dann sagen, Aramaki sagt ja, Major, habe ich von dir die Erlaubnis, wie heißt der, Cutter, glaube ich, zu erschießen?
Genau,
Cutter. Dann sagt sie, yo, in dieser viel zu langen, unnötigen Prozedur, ich, Major Mira Killian, ist ihr Fake-Name, stimme zu, dass bla 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 und das geschehen darf. Und dann ballert ich ihn ab. Und ja, das wirkte irgendwie komisch.
Weil sie hätte vielleicht in der letzten Szene halt Major den Schuss gemacht. So hätte ich das vielleicht noch nachvollziehen können, weil dann halt eben noch diese persönliche Komponente mit drin ist. Aber dass Aramaki dann diesen Schuss dann da macht, das geht nicht in meinen Kopf rein. Ich verstehe diese letzte Szene einfach so nicht.
Ja. Ich finde auch zu dem Charakter passt nicht, dass er dieser Actionheld ist in dieser einen Szene. Ich finde die Szene an sich cool, aber ich finde, sie passt nicht zu der Figur, die wir den ganzen Film über nur im Büro rumsitzen haben sehen.
Ja, neben diesem typischen Hollywood-Klischee, dass dieser Revolver, glaube ich, deutlich mehr Schüsse abfeuert, als da irgendwie an Kugeln reinpassen können.
Ja. Ihr müsst euch vorstellen, er nimmt halt einen alten Koffer und geht in sein Auto und du siehst schon durch die verregnete, durch das Seitenfenster, dass da ein Wagen vorfährt und Leute rauskommen. Ballern die in den Wagen rein von Aramaki. Und dann denke ich so, oh shit, er ist tot, aber nein, er schlägt die Tür auf, öffnet den Koffer, den er dann als Schutzschild benutzt und mit seinem Revolver schießt er die 3-4 Typen tot. Und wie gesagt, an sich finde ich das cool, diesen Action-Moment, ja, aber ja, der passt überhaupt nicht zu der Figur.
Ja, der passt einfach irgendwie nicht zu dem Charakter, also zumindest wenn du den Anime gesehen hast, denkst du dir so, okay, so hast du den Charakter nicht im Hinterkopf. Ich meine, an sich ist die Szene ja ganz cool. Wie gesagt, neben der Tatsache, dass er dann halt wieder mal so einen Revolver hat, der scheinbar unendlich Schuss hat, zumindest bis er dann am Ende dann nachladen muss. keine Ahnung, wo der Revolver her die ganzen Kugeln zaubert.
Ja, ich wünschte, sie hätten auch nicht versucht, seine Frisur aus dem Anime zu adaptieren. Weil er sah eher ungepflegt aus, als dass die Haare so zur Seite abstehen. Es ist eine Frisur, die sich nicht gut ins Reelle übertragen lässt. Ich muss sagen, Scarlett Johansons Frisur hat mich in den Trailern und den Preview-Bildern gestört, allerdings im Film gar nicht mehr so. Entweder habe ich mich daran gewöhnt oder das wirkte im Film natürlicher mit dem Haarschnitt. Kann ich nicht genau sagen, weshalb mich das im Film nicht gestört hat. Aber ja, Aramaki war ein bisschen komisch.
Ja. Ansonsten, Bato, ich meine, hatte ich ja schon zu Anfang gesagt, da hat man auch irgendwie darauf verzichtet, dass er den eigentlich ja so ein Kriegsveteran ist und lange Zeit irgendwie im Krieg gedient hat und sein Körper auch halt nach und nach dann entsprechend zum Cyborg geworden ist und der dann ja auch diese sehr ikonischen, ja, ich sag jetzt einfach mal Knopfaugen hat. Im Film ist es so, dass er am Anfang noch seine normalen Augen hat und wegen einer Explosion dort dann halt entsprechend seine Augen austauschen muss.
Ich muss sagen, das sieht so kacke aus. Und es macht im Universum auch keinen Sinn, weil wir den Major haben, die voll Cyborg ist, muss ich nochmal betonen. Mhm. Und du weißt, dass die Technologie erlaubt, dir Augen einzupflanzen, die wie normale Augen aussehen. Aber aus irgendeinem Grund hat Bato diese Knopfaugen, natürlich, weil es in der Vorlage so aussieht.
Ja, und ich meine, also ich bin mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine irgendwie in der Serie wurde er auch schon mal drauf angesprochen, auf die Augen, warum er die nicht mal durch richtige Augen austauscht. Und da wird ja halt schon gesagt, weil er die halt schon so lange aus Kriegstagen dann halt hat und dass da dann wohl auch militärischer Standard war, dann halt diese Augen und das irgendwie dann halt mittlerweile ja so ein Markenzeichen von ihm geworden ist und dass es eher so ein Ding ist, ne, dass er aus persönlichen Gründen sagt, ich bleib jetzt dazu, ne, aber zu dem Standpunkt oder zu dem Zeitpunkt in dem Film macht das irgendwie dann ja doch sehr wenig Sinn oder zumindest wird es nicht wirklich erklärt, warum er jetzt unbedingt diese Augen haben möchte.
Ja. Ach Gott. Das Ende Weiß ich nicht, ob es gut war, dass das Major auch überlebt. Passt irgendwie nicht so ganz zur Geschichte. Aber hey, man muss ja noch die Wiedervereinigung mit ihrer Mutter haben.
Ja, natürlich muss es dann das noch so als Abschluss geben, ja.
Und dass sie dann trotzdem normal weiter unter Sektion 9 arbeitet, weiß ich auch nicht ganz, ob ich da das so doll finde, weil das halt nicht zu dem Charakter passt, zu dieser wenigen Entwicklung, die sie hatte.
Ja, weißt du, wenn ich mir jetzt die Vorlage angucke, beziehungsweise das alles, was dann nach dem Original-Anime noch rausgekommen ist, und da ist ja so ein bisschen Sektion 9 so der einzigste Ort gewesen, wo sie dann halt auch aufgenommen wurde und sich wohlfühlt und das sein kann, was sie ist, und dann auch Kontrolle über ihren eigenen Körper hat, denn klar war es in der Vorlage dann auch so, dass sie dann vorher auch bei anderen Abteilungen beschäftigt war, aber sie war dann halt immer, quasi in Ketten gelegt, weil sie ja dann halt eben einen Körper gebaut bekommen hat, der ja nicht ihr eigener ist. Also Sektion 9 war dann so dann halt so ein Punkt, mit dem sie dann halt da ausbrechen konnte und dann halt quasi frei ist. Aber in dem Filmkontext macht das ja so dann mit der ganzen Hintergrundgeschichte keinen Sinn, dass sie dann jetzt dann wahrscheinlich weiterhin dann bei Sektion 9 bleibt. Also es wäre glaube ich sogar besser gewesen, wenn sie am Ende dann gesagt hätte, so nee, ich bin dann mal weg, tschüss.
Ja. Und ich nehme jetzt den Weg der alten Motoko Kusanagi wieder auf. Anstatt zu sagen, ihr habt mich missbraucht. Ja, da bleibe ich da.
Ja.
ach Gott.
Ja, und das andere, aber gut, wie gesagt, es ist halt eben ein recht kurzer Film. Es wäre natürlich vielleicht schon zu viel erwartet, aber dann andere liebgewonnene Charaktere kamen dann halt entweder gar nicht vor, beziehungsweise standen einfach nur irgendwo im Hintergrund. Und andere hatten dann wirklich nur so ganz, 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 ganz kurze Momente, wie zum Beispiel Togusa. Es ist aus der Serie und aus dem Anime auch so einer der liebgewonnenen Charaktere, weil er dann auch ja ein Sonderling ist, weil er weitestgehend halt Mensch ist und dann seinen geliebten alten Revolver dann immer gerne nutzt, ne? Und wofür er auch gerne aufgezogen wird und er einige ja typische, ja sehr menschliche Eigenarten hat, aber wie gesagt, eigentlich ein sehr schöner Charakter, ein sehr besonderer Charakter, auch gerade bei Sektion 9, der dann hier zwar da ist und bestimmt so 2-3 Zeilen Text hat, ich bin mir nicht mehr sicher, wie viele Worte er wirklich spricht, aber naja, er kommt zu kurz.
Ja, dann war da das andere Mitglied von Sektion 9.
Ja, es gibt hier noch...
einziger Grund es war, zu sagen, ich habe mir die Leber mechanisieren lassen, damit
ich glaube, das war der Ishikawa und...
da denkst du ja auch, wow, was für verschwendetes Screentime.
Ja, wie gesagt, du siehst, wo die dann einmal sich so in der Gruppe dann aufstellen, wo es darum geht, so von wegen, du machst das, ne? So ein typischer Moment dann aus der Anime-Serie, wo dann halt jedem Mitglied dann irgendwelche Rollen zugewiesen werden. Und man sieht so einmal groß in der Aufstellung so, okay, die ganzen bekannten Mitglieder von Sektion 9 sind alle da. Aber wie gesagt, von den meisten hörst du nicht ein Wort. Die sind wirklich nur gecastet, um einmal kurz dazustehen. Und dann war es das. Von denen kriegst du nie wieder was mit. Und von deren Besonderheiten oder was die Charaktere ausmacht. Also, weil du hast ja dann, du hast ja da einen Scharfschützen in dem Team. Dann hast du noch einen Superhacker, der irgendwie alles Mögliche macht, um dann an Informationen ins Netz zu kommen. Dann hast du, glaube ich, mindestens 2 Leute noch in dem Team, die so ein bisschen so von Haustür zu Haustür laufen und so die klassische Polizei- oder Detektivarbeit machen. Du hast eigentlich so ein geiles Team, aber das in dem Film ist wirklich nur einmal so kurzer Schwenk, da sind sie und jetzt vergesst sie wieder.
Ja. Generell hatte der Film überraschend wenig Figuren. Major Batu, wie er im Film genannt wird, nicht Bato. Das sind so die Figuren, die mit am meisten Screentime haben. Und der Rest dümpelt so ein bisschen vor sich hin, bis halt Figuren, die einmal gezeigt werden und dann nie wieder. Ach Gott. Ja, würdest du den Film empfehlen?
Schwer zu sagen. Also ich muss, wir hatten uns ja ein bisschen in unserer WhatsApp-Gruppe ausgetauscht und da hatte ich ja schon gesagt, also so rein von den Bildern her, weil wie gesagt, dann auch vielleicht mit dem Kaschieren von dem 3D,
Guck ihn dir echt nochmal in 2D an.
Konnte man sich den durchaus angucken, weil er halt einfach von den Bildern her nett war. Und wie gesagt, er hat auch einen Stil, den ich jetzt eigentlich gar nicht so verkehrt finde. Es ist ein sehr anderer Stil, aber ich finde, es ist durchaus anzusehen. Aber die Frage ist halt, für wen ist halt wirklich der Film? Also für Fans der Serien, der Animes, ist es, denke ich mal, halt eben das Problem, dass halt so viel, sag ich mal, abgeändert wurde von der Geschichte her, von den Charakteren her. Ich denke, für Fans wird das halt eben schwierig. Also ist die Frage, ob man sich damit dann ins Reine kommt. Und jetzt für Leute, die überhaupt keine Ahnung von Ghost in the Shell haben, weiß ich nicht, ob das wirklich jetzt ein guter Punkt wäre, dann damit in das Universum einzusteigen. Also ich weiß nicht, wem kann ich jetzt wirklich den Film empfehlen? Also
Ja. Matrix wurde von Ghost in the Shell, dem Anime-Film, inspiriert. Schau dich lieber Matrix an. Oder schau den Anime-Film, der ist auch gut.
Ja, also wirklich, also da gibt es mittlerweile so viel Gutes. Also neben dem Ghost in the Shell und den zweiten Film, gut, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so gut, aber den Ghost in the Shell Innocence kann man sich durchaus auch ansehen. Aber wir haben dazu noch die Serie, die Standalone-Complex-Serie, da gab's auch noch einen Film zu. Und dann gibt's mittlerweile noch diese Miniserie Ghost in the Shell Arise. Und daraus ist ja dann auch nochmal ein neuer Film entstanden. Ghost in the Shell, ich glaube, The New Movie heißt er einfach nur, zumindest im Englischen.
Das ist ein bisschen lazy, ja.
Ja.
Es ist auch im Zuge des Flops Ghost in the Shell 2017 eine neue Anime-Serie angekündigt worden. Vermutlich, weil man aus der Lizenz noch was Gutes machen wollte dieses Jahr. Und es gibt genug Material, in dem man sich wälzen kann.
Genau, und es gibt auch den Ursprungsmanga gibt's natürlich noch. Ja. Es gibt aber auch noch Mangas, die danach rausgekommen sind. Und
die Manga sind übrigens auch in einer Neuauflage wieder auf Deutsch erschienen. Mhm. Also die kann man aktuell wieder ganz gut hierzulande sich erwerben. Genau. Ich habe die vor anderthalb Jahren oder so gekauft aus USA, weil die hierzulande halt noch nicht diesen Reprint hatten. Und ich bin sehr verärgert gewesen, als dann halt ein paar Wochen später angekündigt wurde, Ghost in the Shell kommt wieder nach Deutschland.
Ja, das ist mir auch so gegangen, weil im Endeffekt musste ich auch dafür, ich weiß gar nicht mehr, wie teuer es war, aber die waren relativ teuer auch noch zu der Zeit, wo ich sie gekauft hatte, auch weil man die auch zu der Zeit eigentlich nur vernünftig importieren konnte. Mittlerweile ist die Verfügbarkeit wieder da. Ich meine, das ist vielleicht noch was Positives dafür, dass der Film dann halt jetzt in die Kinos gekommen ist. Der Name ist halt wieder im Gespräch und dadurch ist jetzt die Maschinerie hinter jetzt dem Anime und dann halt, wie gesagt, auch den Manga-Bänden ist jetzt halt wieder angelaufen, dass, weil der Name jetzt überall im Gespräch ist, dass man das halt nochmal versuchen kann, die ganzen Sachen jetzt nochmal an den Mann zu bringen. Und das ist vielleicht jetzt noch so das Gute, wenn auch der Film an sich dann doch eher als Flop zu verbuchen ist.
Ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt Bock, endlich die Serie nochmal in Angriff zu nehmen. Ich hatte drei Folgen gesehen und dann hatte ich irgendwas anderes zu tun. Ich sag das, aber ich hatte letztens ein Foto rumgeschickt, ich glaube 5 JRPGs vor mir. Ich glaube, ich schaff das nicht.
Ja, Zeit. Ich meine, das kann man vielleicht auch sagen, das wird ja irgendwann demnächst auch mal ein Thema dann bei uns sein. Ich habe jetzt ja Persona 5 angefangen, wie wahrscheinlich viele andere dann auch, weil es ja durchaus einen guten Verkaufsstart hingelegt hat. Aber meine Güte, ist das ein langes Spiel. Also heilige Scheiß, bis ich da durch bin.
Ja. Wäre ich gern bei dem Podcast dabei.
Ja, da musst du dabei sein, weil du bist ja gerade, was unsere Themen bezüglich japanischer Spiele angehen, bist du ja eigentlich unser Ansprechpartner Nummer 1 und du hast auch ein bisschen Persona-Erfahrung. Für mich ist das ja so nach dem Motto, ich bin Persona-Noob und habe jetzt mit dem 5.3 angefangen, habe festgestellt, oh, das ist ja ein ganz schön geiles Ding. Und ich habe mir jetzt eigentlich fest vorgenommen, wenn ich irgendwann mal da durch bin, würde ich eigentlich auch gerne mal zurückgehen und dann auch nochmal Persona 4 spielen zum Beispiel.
Du hast ja eine PS Vita, deswegen bietet sich ja an, Persona 4 Golden zu spielen.
Genau, das wäre dann auch und mein das, erstes Ding, was ich dann danach, glaube ich, zocken wollen würde.
Und ich würde empfehlen, danach Persona 3 Portable zu zocken. Mhm. Anstatt die PS2-Fassung die irgendwie rauszusuchen. Weil Portable hat A, noch einen zweiten Charakter, als den du spielen kannst. Du kannst einen männlichen und einen weiblichen Charakter spielen. Und ich empfehle da die weibliche Version, weil bei einigen Nebenfiguren wird da weiter ins Detail gegangen. Im Hauptspiel, interessanterweise.
Das nehme ich jetzt einfach so mal direkt als Tipp auf. Aber wie gesagt, alles Monster-Spiele von Spielzeit her gesehen. Und egal. darauf wollen wir eigentlich jetzt gar nicht zu sprechen kommen. Aber ja, was den Film angeht, also wie gesagt, mir fällt es eigentlich schwer, den zu empfehlen. Also am besten, ich hoffe, ihr konntet euch anhand des Podcasts ein Bild davon machen, ob das jetzt etwas ist, was euch interessiert. Und natürlich gerne, wenn ihr komplett anderer Meinung seid, dürft ihr uns das natürlich gerne wissen lassen. Denn ich würde gerne auch mehr einfach mal Stimmen hören, die sich positiv äußern, um einfach mal, ich würde gerne noch mal so die andere Seite mehr sehen, was vielleicht den Film dann auch doch ausmachen kann.
Ja, wie gesagt, ich bin neutral bis negativ rausgegangen, aber ich war nicht sauer auf den Film. Ich dachte mir nur, wow, es ist genau das, was ich erwartet hatte, und die Erwartungen, die ich hatte, waren sehr niedrig gesteckt. Und ich würde sagen, kann man mal nebenbei laufen lassen, irgendwann, wenn man sich den leiht auf Blu-ray, um dann mal über die Effekte zu lachen. Aber es ist wirklich kein Film, wo ich sagen würde, yo, den muss man schauen, das ist das Must-See dieses Jahr. Ich würde eher Power Rangers empfehlen als Ghost in the Shell, das ist kein Witz. Und wenn ihr irgendwas Ghost in the Shell-mäßiges braucht, wie Andreas ja schon aufgezählt hat, es gibt die zwei Filme, wovon der erste richtig gut ist, der zweite ein bisschen verwirrend. Es gibt die Serie, die auf zwei Staffeln ausgelegt ist. Die Serie hat einen Film bekommen. Dann gibt es Arise, die OVA, die ist, ich glaube, mittlerweile sogar auf Deutsch verfügbar. Dazu gibt es einen Film, der kommt bestimmt auch noch bald zu uns. Jetzt wurde die neue Serie angekündigt. Der Manga ist da, hat drei verschiedene Bände und man kann von Ghost in the Shell wirklich sich verschiedene Blickwinkel schaffen, die alle vielleicht ein bisschen mehr Zeitaufwand benötigen, vor allem der Manga und die Serie.
Ja, aber ich glaube, da zieht man sehr viel mehr raus. Vielleicht als kleiner Tipp auch ein bisschen aufpassen, was die Serie angeht, die Standalone-Komplex-Serie. Das sind zwei Staffeln. Es gibt allerdings auch noch eine reduzierte Fassung. Man hat die zwei Staffeln quasi in so einen überlangen Film zusammengeschnitten und dann halt alles, was dann halt die Hauptstory halt nicht betrifft, hat man dann einfach rausgeschnitten und daraus dann quasi eine Art Film gemacht. Also es gibt so eine komprimierte Fassung dann auch noch davon.
Ich würde dann aber trotzdem eher zu der Serie selbst nehmen.
Ja, würde ich grundsätzlich auch sagen, aber das nur nochmal, dass man da vielleicht dann auch nicht vielleicht auch drauf reinfällt, wenn man das gar nicht weiß und dann vielleicht dann die komprimierte Fassung dann schaut und sich dann etwas wundert, dass vielleicht manche Dinge auch fehlen.
Ja, die sind auch neulich auf Blu-ray aufgelegt worden, also die beiden Serien, also beide Staffeln der Serie.
Mhm.
Die hat sich Nippon Art, glaube ich, gesichert. Kann man darüber kaufen, und Nippon Art bietet immer wieder diese geilen Mega-Bundles an, wo ich eines mir geholt hatte, wo halt alle Ghost in the Shell Sachen, die sie anbieten, im Paket mit drin waren. Und ich glaube, das Einzige, was da fehlt, ist Innocence, weil Innocence von einem anderen Lizenzgeber hierzulande gepublished wird. Also ich weiß nicht genau, wie da die Rechte liegen, aber die hat leider Nippon Art nicht. Deswegen muss man den ein bisschen sich umschauen, um den seinen eigenen nennen zu können.
Ja.
Aber ja, man kann so ein riesen Mega-Paket von Nippon Art bekommen, wo dann wirklich fast alles drin ist. Also das Starter- und Liebhaber-Paket, nenne ich es mal. da kriegt man so viel Ghost in the Shell auf einmal für einen fairen Preis, finde ich, dass es sich lohnt, da mal zuzuschlagen.
Jo, wunderbar. Ich denke, damit können wir doch eigentlich dann das Ganze zum Ende bringen.
Ja, als wir den Spoiler-Teil nach einer halben Stunde angefangen haben, dachte ich, jo, das passt. Aber jetzt sind wir doch bei einer Stunde 15. war eine kleine Filmbesprechung. Ich musste einfach drüber sprechen. Ich hatte keine Lust, das in WhatsApp zu schreiben, weil ich hasse es, auf dem Handy zu tippen. Twitter ist mir auch zu doof gewesen mit den 140 Zeichen. Da habe ich gesagt, okay, ich könnte entweder 2000 Tweets schreiben oder ich könnte Andreas fragen, ob er hier podcasten will.
Ja, mir ging es ähnlich, dass ich dann auch schon Schwierigkeiten hatte, irgendwie so meine Kritik vernünftig rüberzubringen in so kurze WhatsApp-Nachrichten. Ist es dann doch ein bisschen schwierig, dann genau zu sagen, was einen stört.
Ja, und für alle, die Interesse hatten, das ist nur ein kleiner Einwurf gewesen. Das ist keine nummerierte Folge. Ich packe das irgendwie als Special irgendwann nächsten Samstag oder so. Also, wenn ihr den hört, ist er schon raus. man mag es kaum glauben. Es ist keine nummerierte Folge. Es gibt noch eine reguläre Folge diese Woche. Und ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem kleinen Filmexkurs. Ich will noch ein paar Worte zu Power Rangers verlieren, weil der Film mich sehr überrascht hat. Hast du die Trailer gesehen?
Ja, die Trailer habe ich gesehen.
Was hast du da rausgezogen?
Bei den ersten Trailern, die ich gesehen habe, war ich ja etwas verwirrt, dass am Ende dann stand, dass das Power Rangers ist, weil ich dachte mir so, okay, zwar ist das eine Gruppe von Leuten, aber du siehst halt nichts von den Kostümen, nichts von dem Roboter, der sich dann zusammenbaut und so weiter. Und dann in den späteren Trailern erst hat man dann auch mal die wirklichen Power Rangers gesehen und die Gegenspielerin, und da wurde dann halt wirklich klar, so okay, es ist das alberne Power Rangers, was man aus der damaligen Serie kennt. Aber ich hatte am Anfang wirklich echt Schwierigkeiten da drin, Power Rangers überhaupt zu erkennen.
Ja, und der erste Trailer, der wirkte so düster, so nolenifiziert. Ich mag das ja selbst nicht, wenn das Leute sagen, weil ich ja Dark Knight, die Trilogie, liebe. Aber das ist wirklich so ein Trailer gewesen, wo ich dachte, oh wow, die haben Power Rangers gemacht und das irgendwie unnötig düster verpacken müssen. Der Film ist kein Stück so. Der ist lustig, der ist wirklich lustig. Die 2 Stunden, die er geht, davon ist es fast alles nur Charakteraufbau. Die 5 Leute lernen sich kennen, müssen sich aneinander anfreunden, haben ihre kleinen Geplänkel, gehen auseinander. Es passiert was sehr Dramatisches, was sie zusammenführt. Und so die letzten 15 Minuten sind dann, kämpfen sie dann als Power Rangers tatsächlich nur. Das ist nicht viel. Was auch gut ist, weil die Effekte sind auch in Power Rangers unter aller Sau. Also ich habe noch nie so einen undynamischen Kampf gesehen. Ich wünschte, die hätten Pacific Rim Effekte drin, aber nein, das sieht aus wie so, das ist sogar PS1-Niveau von den Effekten her. Aber weil das halt nur 15 Minuten waren und zum Ende hin, habe ich die Hoffnung, dass sie sagen, okay, wir haben jetzt die Charaktere aufgebaut. Im nächsten Film packen wir dann das Budget eher in die Kämpfe rein und fokussieren uns jetzt vielleicht nacheinander auf eine der Figuren, weil es sollen ja angeblich noch 6 weitere Filme folgen, wo ich ein bisschen Angst habe. Aber wie gesagt, der Film ist überraschend lustig, sehr cheesy. Der fängt die 90er-Jahre-Serie, die einzige, die ich gesehen habe, perfekt ein. Und als die Power Rangers dann in die Resorts springen und man von der Seite sieht, wie sie von rechts im Bild nach links rennen oder einfach mal Go, Go, Power Rangers läuft, bin ich vor Euphorie fast explodiert, weil das so geil war. Und ja, also schaut euch lieber Ghost Rider, wollte ich sagen, Power Rangers an. Schaut euch lieber Power Rangers an. Der Film ist sehr unterhaltsam. Erwartet da jetzt auch keine tiefgängige Kost, aber sehr unterhaltsame zumindest.
Ja, schön.
Ja. Dann würde ich sagen, hört man sich spätestens zum Persona 5 Podcast wieder.
Genau.
Ja, schön, Andreas, dass es noch geklappt hat. Ich hatte ein bisschen Angst, dass es nichts wird, weil es ist ein sehr spezielles Thema. Und wir beide sind nicht so richtig enthusiastisch, was den Film angeht. Man hat es vielleicht rausgehört hier und da. Ja, aber war schön, endlich mal ein bisschen Tacheles zu reden, was an dem Film leider Gottes nicht funktioniert. Mhm. Und dann würde ich sagen, hört man sich das nächste Mal wieder. Bis dann, euer Maurice.
Jo, macht es gut, euer Andreas. Ciao.